Valley ist im Land bekannt als Velogmont. Ein Grund ist sehr, weil es da so schön flach ist, wo die Stiftung Zukunft.li ihren Sitz hat. Man kommt in Ebene zurück, gell, nicht so in Schwitzen, wenn man mit dem Rad auf Weg ist. Und weil es zurück, gell, so flach ist, ist es vor vielen Jahren auch für manches Monate die Gmont gewesen, wo man nur mit Holzboot hat können rumfahren. Dass man zurück, gell, nur mit Holzboot rumkommt, das tönt gespässig, ist aber wirklich wahr. Und zwar war das vor knapp 100 Jahren gewesen, im September 1927, wo die Schadamme der Rheindamm bei Hochwasser gebrochen ist. Das ganze Wasser ist dann durch Schaner Ried richtig Unterland geflossen. Das Ischner, das Maurer Ried, Bindern, Kamprinerau und eben Ruggell, alles war überflutet gewesen. Zu Ruggell ist das Wasser eben auf 1,60 Meter gestanden, teilweise sogar 2,5 Meter die Wassertiefe gewesen. Die Ruggeller mussten fliehen vor dem Hochwasser an dem 26. September 1927, und zwar in Schellenberg auf. Und im Schellenberg mussten sie für manches Monate bleiben, weil das Wasser da zur Ruggeller noch ganz, ganz langsam abgeflossen ist. Es hat gedauert bis am 1. November 1927, bis es erst mal überhaupt wieder eine Messe gelesen werden konnte. Allerdings, die Kirchgänger, die mussten mit dem Schiffli von der Schweizer Pontonier in die Kirche kommen, weil es ist immer noch Wasser da gewesen. Seit dieser riesigen Überschwemmung an 1927 hat es nie mehr so eine grosse Katastrophe im Liechtenstein gegeben. Zum Glück. Nur, aufs Glück sollte man sich ja nicht unbedingt verlassen müssen, wenn es um Bevölkerungsschutz geht. Über Bevölkerungsschutz im Liechtenstein diskutiere ich heute mit der Doris Quader von Stiftung Zukunft.li. Sie hat zusammen mit dem Thomas Lorenz eine rund 100-seitige Studie verfasst mit dem Titel Bevölkerungsschutz – Was bedroht, wer schützt? Ebenfalls da vor dem Mikrofon ist der Emanuel Banzer. Der Emanuel Banzer, er ist der Leiter vom Amt für Bevölkerungsschutz. Und mein Name, der ist Sigvard Wohlwend. Herzlich willkommen, Doris Quaderer und Emanuel Banzer. Und herzlich willkommen allen, die zulassen bei dieser neuen Folge vom Podcast von Stiftung Zukunft.li. Zuerst an Sie, Doris Quaderer. Sie haben 100 Seiten zum Thema Bevölkerungsschutz verfasst. Wie kommt denn eine wirtschaftsliberale Stiftung dazu, sich mit dem Thema Bevölkerungsschutz auseinanderzusetzen?
Also Bevölkerungsschutz ist sicher eine von der Kernaufgaben von jedem Staat. Und gerade in Liechtenstein ist das besonders wichtig, weil wir sind ein ganz kleiner Staat. Und wenn in dem kleinen Land, also die Chance, dass etwas passiert im kleinen Land, ist relativ klein, aber wenn etwas passiert, ist natürlich potenziell ziemlich ein grosser Teil vom Land betroffen und ziemlich ein grosser Teil von der Bevölkerung. Also der Impact, was etwas auf unser Land haben könnte, wäre relativ gross, könnte unseren souveränen Staat sogar in seiner Existenz fördern. Darum hat uns natürlich interessiert, wie sind wir da aufgestellt, weil wir uns über die nachhaltige Entwicklung und zukünftige Entwicklung vom Liechtenstein Gedanken machen bei dieser Stiftung. Und wir haben dann auch gesehen, eben, es gibt natürlich eine andere Ausgangslage mit dem Klimawandel, mit Digitalisierung, mit geopolitischen Verschiebungen. Die Welt verändert sich, wir haben eine andere Situation als noch vor 100 Jahren oder in den letzten 100 Jahren. Und darum haben wir gedacht, schauen wir mal in die Zukunft und schauen, wo könnte sich denn das hin entwickeln und wie wollen wir uns aufstellen, dass wir eben auch vor allem in Zukunft im Bevölkerungsschutz gut aufgestellt sind.
Emanuel Banzer, Doris Quader hat es gerade erwähnt, Klimaerwärmung, ist das bei Ihnen beim Amt für Bevölkerungsschutz ein Thema? Also wie gehen wir mit dem um? Ich spüre es anekdotisch, ich habe das Gefühl, es wird immer wärmer und auch in der Studie von der Stiftung Zukunft ist eine schöne Abbildung drin auf der Seite 17, wo man sieht, wie die Sommer tatsächlich wirklich wärmer und wärmer werden, insbesondere seit den 1990er Jahren. Haben wir das auf dem Radar?
Ja, der Bevölkerungsschutz, das Amt für Bevölkerungsschutz im Fürstentum Liechtenstein ist ausdrücklich dafür verantwortlich, was rund um den Schutz vor Naturgefahren zu passieren hat. Das ist eine unserer Kernaufgaben, der Schutz vor Naturgefahren und selbstverständlich der Klimawandel, der soweit nur bestritten werden kann. Der ist zwischenzeitlich offensichtlich. Der hat einen wesentlichen Impact aufs Naturgefahren geschaffen, insbesondere auf die gravitativen Naturgefahren, also Hochwasser, allem voran, dann aber auch das ganze Rutsch geschaffen. All das wird über den Klimawandel beeinflusst und von dem her haben wir das selbstverständlich auf dem Radar.
Wir, also auf dem Radar haben ist aus, aber was kann man jetzt oder was tun wir und was sollte man noch tun im Liechtenstein?
Also das Erste, was wir an und für sich immer schon gemacht haben, seit bald 100 Jahren machen und dort wirklich auch gut sind, überdurchschnittlich gut, ist verbauen. Und wenn man unsere Schutzmassnahmen, unsere Schutzbauten anschaut, dann haben wir vor allem jetzt so die letzten 15, 20 Jahre die Schutzbauten auf eine neue Grössenordnung von Ereignissen ausgerichtet. Wir rechnen in Zukunft mit mehr Wasser, wo zu den Bergen angeguckt hat. Entsprechend sind die Schutzbauten die letzten 10 Jahre ausgebaut worden und haben jetzt ein anderes Schutzvermögen, andere Fassungsvermögen. Das ist das eine. Was wir aber parallel dazu auch entwickelt haben, ist der ganz organisatorisch quasi Hochwasserschutz. Und auch dort sind verschiedene Anstrengungen unternommen worden, sodass wir heute an und für sich Mannschaften haben, die im Ereignisfall die Gewässer, die Schutzbauten betreuen und fürs Funktionieren von diesen Schutzinstallationen den geradestehend.
Jetzt hätte das aber nicht nur nationale Folgen der Klimawandel, das ist etwas, was ja ganz Europa, die ganze Welt betrifft. Doris Quadra, Sie haben es erklärt, oder Sie erklären es in der Studie, die noch, ja, Klimawandel führt ja auch zu einer veränderten Produktion von Wasser, sozusagen. Also es gibt auch mal viel Wasser, dann gibt es kein Wasser und das hat dann wieder Auswirkungen auf Stromproduktion, was dann wiederum Folgen hat für Strommangellage. Kannst du das mal noch ausführen, wie das funktioniert?
Also ich glaube, ja, also erst mit der Strommangellage ist sicher ein Punkt, wo wir jetzt den letzten Winter gehört haben, mit den Stauseen, die nicht voll waren. Wir hatten letztes Jahr einen trockenen Sommer gehabt, wo die Stauseen dann nicht so gefüllt waren, wie sie hätten sollen sein. Wir haben wenig Schnee gehabt im Winter, hat man wieder Angst gehabt, dass es heuer wieder wenig Wasser gibt in den Stauseen. Parallel dazu haben wir dann natürlich Italien, wo sieht, wo letztes Jahr im Sommer hat, ist der Po ist ja fast austrocknet gewesen oder hat ganz wenig Wasser gehabt, wo dann die Italiener wieder gefordert haben, hey, schicken uns Wasser, landen die Stausee ab, oder da gibt es natürlich dann noch Dynamiken zwischen den Ländern. Auch vielleicht noch zum Thema eben Wasser und Trockenheit, denke ich, eben ein Starkregenereignis wären häufiger tendenziell mit dem Klimawandel, und was ich mir zum Beispiel nicht so bewusst war, ist, wenn man trockene Sommer haben oder trockene Böden, dass wenn ein Starkregen kommt, das Wasser auch schneller abläuft. Also das wird dann nicht aufgesaugt vom Boden, sondern es führt dann dazu, dass das Wasser halt schneller oberflächlich abläuft und eben dann zu den Sachen führt, wie der Emanuel Banzer ausgeführt hat, eben, dass es den rutschiger kann gehen. Und dann ein anderes Thema, eben neben der Schutzbauten, ist der Schutzwald. Und ich denke, eben, es ist auch ein ganz wichtiges Thema bei uns im Land, dass wir eben Sorge tragen. Und im Moment sieht es dort nicht so super gut aus. Also wir haben gute, wirklich ausgebaute technische Schutzbauten, aber der Schutzwald, also wenn man eher genauer anschaut, denke ich, sieht jeder Förster, dass man dort noch Nachholbedarf hat.
Haben wir dort Nachholbedarf bei den Schutzwäldern, Emanuel Banzer?
Wir müssen uns dort sehr intensiver noch darum kümmern, wenn wir uns bis dato damit auseinandergesetzt haben. Dort haben wir Probleme, wir haben Verjüngungsprobleme und die Verjüngungsprobleme im Schutzwald, die müssen wir dringendst angehen, müssten sie an und für sich schon lange angehen. Jetzt ist dort in das Thema entsprechend Bewegung eingekommen und wir hoffen, dass die Sachen jetzt und Möglichkeiten so gestellt sind, dass wir dort wirklich den Schritt weiterkommt im Schutzwald, wo wir weiterkommen müssen, um effektiv dort nachhaltig die Schutzwirkungen der Bevölkerung auch vorhalten zu können. Was ich aber noch gerne anspreche, der Klimawandel, ein wesentlicher Impact, und das wird vermutlich der grösste Impact sein, wo unser Land mittel- und langfristig erfahren wird, ist die durch den Klimawandel getriebene Migration. Also es würden Lebensgrundlagen weltweit verloren gehen. Die Leute müssen sich irgendwo anders orientieren. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, der Klimawandel, wir sehen es jetzt schon, in verschiedenen Regionen wird Konflikte auslösen, Konflikt um Wasser beispielsweise, Konflikt um brauchbare Böden noch. Und die Konflikt und der Verlust an Lebensgrundlagen wird einfach weltweit zu Migrationen führen, wo wir im Land maßgeblich zu spüren überkommt. Und ein Teil der Anpassungsstrategie wird von ihm her auch dort darauf abzielen müssen, wie gehen wir langfristig mit Migration auf der Welt um. Wir, die absehbar, wenn man Klimamodell anschaut, noch in einer vergleichsweise günstigen Lage situiert sind.
Migration ist ein Thema, ein anderes Thema, und vielleicht noch schnell, auch noch durch die Erwärmung verändert sich ja unsere Tierwelt. Also da kann ja Insekten, also alle möglichen potenziellen Überträger von Krankheiten, die wir noch nicht kennen, oder zumindest bei unseren Breitengraden kennen, also die Zoonosen, die es dann gab, Ist das, also was machen wir da? Also kann man einfach zuschauen und hoffen, dass man dann die richtige Impfung dazu rechtzeitig erfunden hat?
Ja, also ziemlich sicher würden wir die nicht irgendwo an Grenzen aufhalten können, wenn die Bedingungen einfach für die entsprechenden Organismen da stimmen, würden die Organismen da auftreten. Wir würden uns dort mit den Organismen irgendwo arrangieren müssen. Was wir ja jetzt im Moment führen, ist der Kampf gegen die Neophyten. Also wir haben ja verschiedene Pflanzen, die sich jetzt bei uns breit machen. Das ist nicht nur klimabedingt begründet. Da gibt es Mobilität, die wir auf der Welt haben, führt natürlich mindestens so dazu, was die Verbreitung von diesen Organismen anbelangt, wie der Klimawandel. Aber da würden wir halt Strategien entwickeln müssen, wie wir uns bestmöglich mit den neuen Rahmenbedingungen, wie sie den herrschen, organisieren würden.
Also ich denke, es geht mit den Krankheiten, ich glaube, dort kann man auch Pandemien mit einbeziehen. Ich meine, es kommt vielleicht auch einfach Krankheit daher, wie wir jetzt gesehen haben bei der Corona-Pandemie. Das muss nicht das Tier, wo das irgendwo mal ausgelöst hat oder wo der Virus übergesprungen hat, im leeren Stein sein, sondern es kann sich einfach eine Krankheit ausbreiten. Und ich denke, wenn man so die Studienlage anschaut, kann man schon davon ausgehen, dass es eben genau dann Krankheitsausbrüche tendenziell häufiger werden kann. Eben auch begründet ein Stück weit durch den Klimawandel, durch die Migrationsströme, dass man andere Regionen von Welt besiegelt, mit anderen Tierarten in Kontakt kommt. Und eben dort denke ich auch, man hätte sich nicht können vorstellen vor dem März 2020, dass es bei uns einmal zu einem Lockdown kommt und wir hoffen, dass es nie mehr muss so vorkommen. Aber man muss auch damit rechnen, dass wieder einmal irgendeine Pandemie um die Welt herum schwappt und wir uns entsprechend vorbereiten müssen und dort aus den Erfahrungen lernen, die wir jetzt haben können machen.
Also wir haben jetzt Klimawandel bedingt, also wir haben Migration, wir haben mehr Wasser zum einen Zeitpunkt, aber zu wenig Wasser am anderen Zeitpunkt, wir haben, das hat Einfluss auf die Landwirtschaft, wir haben über Zoonosen jetzt gekriegt, Pandemie, also das hat ja einen gigantischen Effekt auf alles, aber für das hat man das Gefühl, ja, ist noch relativ entspannt in der Bevölkerung, ist das ein Problem, weil das ja etwas ist, wo ganz langsam ist, dass da ein Bewusstsein noch nicht richtig entwickelt ist.
Also ich glaube nicht, dass es ein fehlendes Bewusstsein ist. Ich glaube, der Mehrheit von unserer Bevölkerung ist es bewusst, dass wir in einer Zeit vom Wandel sind, dass wir dort mit neuen Herausforderungen konfrontiert werden und dass wir die Herausforderungen noch aktiv bewirtschaften müssen. Ich glaube, das ist im Bewusstsein zwischenzeitlich angekommen. Ob wir überall mit der richtigen Kadenz am Handeln sind und uns mit der notwendigen Intensität mit der einen oder anderen Fragestellung auseinandersetzen, das dürfen wir sich zu Recht fragen. Und von dem her sind wir gut beraten, wenn wir beim einen oder bei anderen Fragestellung noch einen Zahn zulegen und etwas aktiver dort Prävention, Vorbereitung und betreiben und uns entsprechend adaptieren.
Ein Thema, das wir noch gerne nicht adressiert haben, um den Klimawandel, ist das Thema Waldbrand. Also wir sehen jetzt Kanada, wo eine riesige Rauchwolke jetzt sich überall verbreitet wegen Waldbrand. Wir haben es letztes Jahr gesehen im Süden von Europa, was dort alles brennt hat. Das war wahnsinnig gewesen. Und wir müssen uns auch dort darauf einstellen, dass auch bei uns, ist nördlich von der Alpen, ist es ein seltenes Szenario gewesen bis anhin, dass es wirklich Waldbrände gegeben hat, grössere. Darum sind wir dort auch nicht so darauf vorbereitet, wie jetzt zum Beispiel Tessin oder eben im Südfrankreich. Aber ich denke, eben mit dem Klimawandel müssen wir uns dort auf Szenarien einstellen, wo eben kann eintreten mit grösserflächigeren Waldbränden, die vielleicht schwieriger sind zum Löschen. Und ich glaube, da ist das Amt für Bevölkerungsschutz auch vorbildlich schon dran, aber dort habe ich jetzt das Gefühl, ist das Bewusstsein in der Bevölkerung selber nicht so gross.
Gibt es, Herr Banzer, bei Ihnen ein Worst-Case-Szenario an Waldbrand im Liechtenstein? Wie würde das ausschauen?
Ja, also wir befassen uns mit dem Waldbrand intensiv seit ca. 5 Jahren und das abgeleitet von der Gefährdungsanalyse, wie wir es vor 10 Jahren bereits gemacht haben. In dieser Gefährdungsanalyse haben wir festgestellt, dass der Waldbrand in Zukunft wirklich ein Thema fürs Land wird und ein Bevölkerungsschutzrelevanz-Szenario ist, wo man sich darauf vorbereiten muss. Und in dem Sinn sind wir seit 5 Jahren jetzt dran, entwickeln Strategien. Und Strategien heisst sich auf in verschiedenen Bereichen darauf vorzubereiten. Also wir tun es soweit organisatorisch. Wir haben eine Waldbrand-Einsatzgruppe, also einen Fachstab, wo dann, wenn es soweit ist, über die entsprechenden Fachkenntnisse verfügen sollte. Dann haben wir uns von den Ressourcen her auf den Waldbrand vorbereitet. Wir haben jetzt gerade zwei Waldbrandanhänger angeschafft, die jetzt im Oberland und im Unterland stationiert wird. Also das Material wird im Ereignisfall von allen genutzt. Was eine Selbstverständlichkeit ist, ein Waldbrand, und da kommen wir auf die Frage, wie gross ist das Ereignis, das Worst Case, das wir dafür entwickelt haben, und das haben wir nicht erfunden, sondern das haben wir modelliert. Da gibt es zwischenzeitlich System, wo das simulieren kommt, wie so ein Waldbrand abläuft. Und bei uns wäre effektiv der ungünstigste Fall, wenn bei gewissen Föhnlagen, verbunden mit einer gewissen Trockenheit, im Oberland beispielsweise, im Bereich Balzer Stresse, so ein Waldbrand ausbricht und dann an und für sich die bewaldete Hangflanke durchs Land anzüchtet. Und wir haben dort festgestellt, das geht dann wirklich sehr schnell. Innerhalb von einem Tag wäre der Brand, wenn man nicht entsprechend interveniert, wäre der im Unterland. Und damit hätten wir da unseren Schutzwald, unsere schützend Walddecke an dem Berghang verloren.
Und dann geht es 30 Jahre wieder, bis man einen neuen Schutzwald hat, falls der überhaupt wieder dort anwächst, weil es dauernd
wird wegschwimmt. Es wird mehr als 30 Jahre gehen. Vor allem in den Höhenlagen hat der Wald natürlich völlig andere Entwicklungszeiträume, bis er dann die Funktionen wahrnehmen kann, die wir von ihm, was vor allem Schutz vor Naturgefahren anbelangt, sicherstellen kann. Und von ihm her, das wäre wirklich ein sehr ein ungünstiges Szenario. Und darauf tun wir uns jetzt im Moment aktiv mit der Feuerwehr, mit dem Forstdienst, mit den Gemeinden darauf vorbereiten.
Ist das etwas, was ihr, Frau Quader, bei der Recherche zu der Studie unterschiedliche Interviewpartner damit mit dem Szenario allenfalls konfrontiert haben? Also wie ist denn das Bewusstsein? Also außerhalb der Profis, die sich mit dem Thema beschäftigen?
Also ich habe vorhin in meinem Umfeld mit Leuten geredet und es ist eigentlich niemandem so wirklich bewusst gewesen, was das heisst. Also gerade auch Planka finde ich dort in diesen Szenarien drin, es wäre relativ schnell, also innerhalb von wenigen Stunden wäre Planka unter Umständen von der Aussenwelt abgeschnitten. Also es ist auch so ein Szenario, wo mir jetzt aufgerüttelt hat, und ich denke, okay, es müssten eigentlich Plankter wissen, oder, dass man dort relativ schnell nicht muss weggehen, wenn ein Brand ausbricht, irgendwo im Verdutz. Und was ich jetzt dort seither immer wieder anschaue, wenn ich am Spazieren bin im Wald, ist einfach, wie nach das Gebäude im Wald stand bei uns im Land, wie nach das zum Beispiel Gebäude im Verdutzer Städtle am Wald so stand, dort wachsen ja quasi fast die Fenster von den Häusern. Also wenn eben nur ein Haus dort brennt, jetzt auf der Reihe vom Städtle, und der Robert so haben wir einen von den wichtigsten Schutzwäldern. Kann man sich mal vorstellen, dass dort vielleicht je nach Wetterlage relativ ungünstig kann sein, oder wenn dort das ankommt. Und darum denke ich, muss man da sehr gut darauf achten, eben, dass der so ein Szenario nicht eintritt.
Dass es so ein Szenario nicht eintritt, dass der Wald ankommt, ich weiß, ein grosses Thema ist immer, was passiert am 15. August, also in unserem Staatsviertel, da gibt es immer ein grosses Feuerwerk. Und das Feuerwerk wird ja dort mehr oder weniger in dem Schutzwald drin jeweils zündet. Die Feuerwehr ist auch immer parat und so, aber weil etwas passieren könnte. Aber Herr Banz, ist denn das eine schlaue Idee, an so einem Ort ein Feuerwerk zu veranstalten?
Also wir vom Amt für Bevölkerungsschutz tun ja die Waldbrandgefährdung vor allem jetzt in diesen trockenen Sommern jeden Tag beurteilen. Kommen wir zum Schluss, dass irgendwo eine Gefährdung rum ist, dann geben wir bekannt, dass das keine schlaue Idee ist, und dann wird so ein Feuerwerk wie in den vergangenen Jahren schon passiert und abgesehen.
Die Frage ist halt, wie viel Mal kann sie in Zukunft noch stattfinden, oder wenn wir jetzt trockenere Sommer haben?
Ja, es wird eine Frage sein, aber wir würden da die Gefährdungslage unabhängig von Häufigkeit würden wir die ganz nüchtern objektiv feststellen und dann bekannt geben, ist es zulässig oder ist es nicht zulässig, und vor dem Hintergrund würden sich dann auch die Organisatoren für eine Absage entscheiden müssen.
Also, aber Sie können nicht entscheiden, Sie können empfehlen?
Wir empfehlen, ja. Selbstverständlich. Letztlich aber, wenn dann die Waldbrandgefahr so gross ist, dass es quasi ein Feuerverbot gibt, das Feuerverbot wird dann verfügt, dann würde dann entscheidet dann für sich die Regierung, dass das nicht stattfindet auf Basis von dieser Verfügung, von dem ausgesprochenen Feuerverbot. Aber wir haben das Feuerwerk auch schon abgesehen, wenn, einfach, wenn wir noch kein Feuerverbot ausgelassen haben, sondern wenn wir einfach eine allgemein hohe Gefährdung festgestellt haben.
Wir sind jetzt vom Klimawandel, wo ein sehr langfristig angelegtes Problem ist, über einen Waldbrand, wo Waldbrandgefahr, muss man sagen, wo ja auch beeinflusst wird vom Klimawandel und das geht ja dann relativ schnell, dass man kann haben könnte, weil also man sieht ja, passieren Sachen bei uns umeinander, auch im Silvretta-Massiv ist ein halber Berggipfel der Sommer abgerutscht, in Brienz im Kanton Graubünden ist ja das grosse Boulevard-Thema. Jedes Mal, wenn ein Stau kommt und richtig Dorf droht, dann ist das wieder Top-Meldung beim Blick und bei 20 Minuten. Wir haben aber auch das da. Spaniagas ist, dort hat Schutzwald gefällt, dort gibt es jetzt unbewohnte Häuser. Wird es das noch mehr geben bei uns im Land?
Also ich gehe nicht davon aus, dass es der Regelfall wird. Das sage ich nicht. Aber dass es immer wieder eine Situation geben wird in einer Topografie, wie wir uns bewegen, das ist klar. Und von dem her wird man sich dann situativ mit diesem Ereignis arrangieren müssen, beste Lösungen treffen müssen, gemeinsam mit den betroffenen Leuten. Und das ist das, was jetzt so aktuell in Spanien passiert.
Wir haben ja ein Verdutzer Städtchen, Sie haben es angesprochen, Frau Quader, dass dort ja die Häuser ja quasi direkt unter dem Schutzwald stehen. Und wenn jetzt der Schutzwald weg wäre, sind ja alle unsere wichtigen Institutionen dort angesiedelt. Regierung, Landtag, Landesmuseum, also unser Gedächtnis auch, alles dort.
Ja, also wenn man auf der Gefahrenkarte schaut, ist eigentlich das ganze Verdutzer Städtchen, der obere Teil dort halt, wo der Bergkanten ist, ist in blauer Zone. Drüber zu haben ist violett, das heisst, violett ist beim Wald, ist es eine grosse Gefährdung. Also wenn der Schutzwald dort weg wäre oder in ganz schlechtem Zustand, wäre es ganz sicher nicht gut für unsere kritischen Infrastrukturen, die dort drunter zu haben sind. Ich meine, klar, das Landesarchiv hat natürlich das Zeug eingebunkert, das ist wichtig, und dort sind sehr Schutzvorkehrungen getroffen, dass dort nicht hinkommt. Aber ich denke, das Landesmuseum, Regierungsgebäude, Landtagsgebäude wäre sicher nicht optimal, wenn dort etwas wäre im Schutzwald drüber zu haben.
Ja, ist das so. Wir haben natürlich eine historisch bedingte Siedlungsstruktur, und historisch bedingt heisst, die Siedlungsstruktur hat bei uns im Wesentlichen drei Vorgehen. Bis vor 150 Jahren ist die Rheintalebene als solche nicht nutzbar gewesen. Man hat sich auf der an die relativ geschützten Orte begeben müssen. Und die relativ geschützten Orte bei uns sind halt die Bachschuttkegel oder dort, wo es leicht aufwärts geht. Bekanntlicherweise ist man aber auch dort nicht gefahrenfrei. Dort haben wir dann effektiv Tröfen oder eben Felswind und Steilhänge, die drüber stehen. Und das ist an und für sich ja die Gegebenheit in so einer Topografie, wo wir leben, wie wir leben. Und von dem her ist es unser Auftrag, und das haben wir in unsere Generationen davor gelernt, wie man sich in dieser Topografie am besten organisiert, wie man sich mit den Gefährdungen arrangiert. Die Spielregeln ändern sich im Moment, aber mit diesen Spielregeln würden noch wir zurechtkommen, und von dem her ist es sicher ein Auftrag, dass wir diese Sensibilitäten hochhalten und bestmöglich mit diesen Strukturen umgehen, dass sie auch in unserem Sinn verheben.
Eben, es gibt unterschiedliche Orte, wo man wohnen kann im Liechtenstein. Entweder kommt die Gefahr eher von oben oder sie kommt von unten, wie jetzt auch zurück, gell, vor 100 Jahren, wo der Rhein über ausgegangen ist. Was ist denn jetzt, wenn ich jetzt irgendwo ein Haus bauen möchte, was wäre der sicherste Ort bei uns im Land? Damit ich am wenigsten Gefahren ausgesetzt bin. Nicht vom Rhein, nicht von der Röfi, nicht vom Föhn.
Also ich glaube, der prädestinierte Ort, um im Land bei uns zu siedeln, ist sicher der Eschner Berg. Und das zeigt auch, wenn man historisch zurückschaut, wo sind die ersten Leute gewesen. Sie haben das schnell einmal herausgefunden, wo es da relativ am sichersten ist. Also von dem her, wenn man ausschliesslich auf Naturgefahrenkarten schaut, dann ist die Empfehlung sicher, sich irgendwo am Eschner Berg einen Bauplatz zu suchen.
Womit der Quadratmeterpreis für Bauland jetzt gerade gestiegen ist im Liechtenstein.
Im Eschnerberg zumindest.
Am Eschnerberg, genau. Ja. Nicht ganz geschützt sind sie allerdings wahrscheinlich bei Erdbeben. Erdbeben ist ja, also es ist ja nicht so, dass bei uns keine Erdbeben stattfinden. Es hat einmal, ist einmal live aus im Landeskanal überdreht worden, wo lustigerweise gerade über Erdbebenversicherung diskutiert worden ist, wo ja bei uns nicht obligatorisch ist, oder zumindest noch nicht obligatorisch ist. Wie sind denn unsere Häuser eigentlich gebaut gegen Erdbeben?
Unterschiedlich.
Das klingt nicht gut.
Wir haben die gefährdete Erdbeben, die ist seit 15, 20 Jahren im Land ein Thema. Wir haben dann, wo die Thematik aufgegriffen worden ist, vor grössenordentlich 15 Jahren auch vom Amt für Bevölkerungsschutz, haben wir quasi also eine Mikrozonierung gemacht. Also wir haben angeschaut, wie sieht der Baugrund bei uns im Land aus, wie reagiert unser Baugrund auf Erdbeben, und haben dann also eine Karte gemacht, wo Gefährdungsklassen betreffend Erdbeben abgebildet sind. Und im Nachgang dazu hat man dann im Bau gesehen, so noch einmal, dass Erdbeben sicher bauen dezidiert zum Ausdruck gebracht, dort Vorgaben gemacht. Und ich würde so sagen, das, was die letzten zwei Jahrzehnte passiert ist, dort hoffe ich, dürfen wir davon ausgehen, dass wir dort vergleichsweise Erdbeben sicher gebaut haben. Es hat sicher Zeiten gegeben, wo man auf das weniger geschaut hat, ob schon in unseren Normen das immer eine Grösse war. Und wenn ich von Normen rede, dann rede ich von den Baunormen. Ob sie immer so vollzogen worden sind, ja, dort muss man ein Fragezeichen setzen. Also kurzum, wir würden unterschiedliche Bauwerksklassen haben. Und dann, wenn wir weiter noch zurückschauen, die historischen Bauten, dort ist natürlich noch einmal anders gebaut worden, gezwungenermaßen Armierungen, Eckverbindungen und alles dergleichen, was es heute braucht, um Erdbeben sicher zu bauen, hat es damals nicht gegeben. Also von dem her sind wir hier in einer sehr heterogenen Gemengelage, was die Erdbebentauglichkeit unserer Gebäude anbelangt.
Erdbeben kann ja sehr massiv sein und wäre ja nicht etwas, was ja für uns nur der Berghang am Drei-Schwestern massiv betreffen wird, sondern wäre ja im Wesentlichen das ganze Land davon betroffen. Nicht nur das Land selber, sondern halt auch unsere umliegenden Regionen. Wenn jetzt so ein Schaden eintritt, dann müsste man reagieren können, braucht man Hilfskräfte. Haben wir denn die Hilfskräfte zur Verfügung da im Land?
Also wenn wir vom Erdbeben reden, dann sage ich immer, es ist die Mutter aller Katastrophen. Also wenn ein Erdbeben passiert, dann kommt alles zusammen. Dann versägen die Infrastrukturen. Wir haben allem angefangen. Wir haben Tote und Verletzte. Wir haben Brände. Wir haben den Ausfall der Kommunikationssysteme. Wir haben den Ausfall von substanziellen Infrastrukturen. Und von dem her, also das ist ein Ereignis, das effektiv umfassend fordert. Und das ist vielleicht auch das Beispiel, das uns aufzeigt, wir können als Land Liechtenstein so gut vorbereitet sein, wie wir wollen. Also jeder Liechtensteiner kann ein Zivilschützer oder ein Feuerwehrmann sein. Bei diesem Ereignis sind wir immer auf ausländische Hilfe angewiesen, weil das hat Doris Seeleiten gesehen, ein kleines Land, wenn es das Kleinland trifft, dann ist die Betroffenheit riesig. Jeder von uns wird dann irgend mit einem persönlichen Schaden konfrontiert sein. Und dann ist es klar, dann ist unsere Möglichkeit, um sich selber zu helfen, ist eingeschränkt. Und wir würden auf Hilfe aus dem Ausland dringend angewiesen sein.
Wie sieht denn das die Stiftung Zukunft bezüglich, also eben, im Landtag ist über Erdbebenversicherung gesprochen worden, die ist ja jetzt nicht verpflichtend. Wäre das sinnvoll, zumindest um die finanziellen Folgen abmildern zu können?
Versicherung kann sehr sinnvoll sein, aber es ist halt immer die Frage, eben, Kosten nutzen oder mit Versicherung, aber ich denke, im Erdbebenbereich ist es sehr gut, wenn wir uns absichern. Wir sind jetzt doch eine Region in der Schweiz, wo Erdbeben geförderter ist als wir andere. Also wir gehören zu den erdbebengefördertsten Regionen von der Schweiz. Also ich denke, dort ist es sehr ein guter Weg, wenn wir schauen, dass wir uns versichern, dass wir wenigstens nicht gerade als Volkswirtschaft komplett kollabieren, wenn wir dann da größere Schäden haben.
Wir haben jetzt sehr viel über Naturgefahren gesprochen, aber das sind ja nicht die einzigen Gefahren, die es gibt. Es gibt ja auch sehr viele zivilisationsbedingte Gefahren, also aktuell Krieg, nicht bei uns vor der Haustür. Es kann Blackouts geben, also der Strom fällt aus. Was können wir da tun in dem Bereich, um gerüstet zu sein? Sind wir überhaupt gross genug, um etwas ausrichten zu können?
Ja, also im Unterschied zu den Naturgefahren, wo wir vergleichsweise viele Möglichkeiten haben, autonom Prävention zu betreiben, eben beispielsweise, ob der Rheindamm in einem Hochwasserfall steht oder nicht steht.
Das ist
bestimmt nicht irgendjemand in Europa oder auf der Welt, es haben wir als Liechtensteiner in der Hand. Und bei verschiedenen anderen naturbedingten Gefährdungen auch, da sind wir autonom, souverän in der Hand und können dort entsprechend Prävention leisten. Und das ist in der Vergangenheit auch passiert und von ihm her mache ich immer einen klaren Schnitt, was Bevölkerungsschutz anbelangt. Wenn wir über naturbedingte Gefährdungen reden, dann kommen wir zum Schluss, und da bin ich auch persönlich überzeugt, dass wir dort vergleichsweise gut aufgestellt sind. Mit allen Einschränkungen, eben, wenn dann das Ereignis ganz gross wird und wir von außen Hilfe brauchen, das ist auch dort der Fall. Was sicher ein anderes Thema ist, sind die anderen Gefahren, nämlich eben, wenn wir von technisch bedingten Gefahren reden oder gesellschaftlich bedingten Gefährdungen, die kommen mehrheitlich von außen auf uns zu. Und wir müssen dann auf die Gefährdungen, auf die Bedrohungen, eben wenn wir von Krieg reden, ist es Bedrohung, muss man dann halt intelligent reagieren. Und das ist noch einmal eine andere Dimension im Bevölkerungsschutz, wo sicher mindestens so anspruchsvoll ist wie der Schutz vor Naturgefahren.
Intelligent reagieren, was heißt das? Also was kann man wirklich effektiv machen? Also bleiben wir beim Thema Blackout zum Beispiel. Kann man jetzt jedem Haushalt einen Generator ins Haus stellen und dann haben wir das Problem, wenn nicht gelöst, zumindest ein bisschen eingeschränkt?
Also was sicher ist, wenn wir jetzt gerade, das ist ja jetzt das Thema das letzte Jahr und wird das Thema übrigens jetzt der Winter sein, die Energiemangellage. Wir haben in den Wintermonaten absehbar, und das ist nicht nur auf das Jahr und das nächste Jahr, sondern das wird mehrere Jahre sein jetzt im Rahmen der Transformation vom Energiesystem, würden wir mit Mangellagen im Energiesystem leben müssen. Und da kann man selbstverständlich jetzt das System bei uns adaptieren. Das ist ganz klar. Aber was mindestens so wichtig ist, dass wir Notfallpläne entwickeln, wenn denn die Mangellage eintritt, unsere Systeme überlastet, unsere Präventionsmassnahmen auch letztlich überlastet, dass wir dann Pläne haben, wie wir uns in so einer Situation bewegen. Und neben den Pläne braucht es dann eine Struktur, die die Pläne umsetzt. Und dort reden wir von Führung, Führen im Bevölkerungsschutz. Und dort sind sicher die Herausforderungen oder den Herausforderungen, die wir dann in dem Fall gerecht würden.
Das ist gerade ein gutes Stichwort. Haben wir denn die Ressourcen? Also eben Führung im Bevölkerungsschutz sind denn da, also in der Schweiz gibt es ein Militär, in der Schweiz gibt es einen Zivilschutz, in Österreich ebenfalls. Uns fehlen die Strukturen zu einem wesentlichen Teil, oder?
Nein, das Führen lebt nicht zuerst einmal von den Basisorganisationen, wenn wir jetzt vom Zivilschutz reden oder von der Armee reden, dann sind das die dann operativ an der Front tätig sind, führen tun die Führungsstäbe. Und bei uns im Land haben wir auch Führungsstrukturen. Wir haben einen Landesführungsstab und der Landesführungsstab wird unterstützt in den Gemeinden draussen von den Führungsorganen der Gemeinden. Und das sind die Führungsstrukturen, die das Land hat, wo dann eben die Pläne umsetzen muss und entsprechend Reaktionsnormen formulieren muss.
Okay, dann frage ich jetzt anders noch einmal die Frage, und zwar haben wir denn genug Leute, die das operativ umsetzen können? Also aus irgendeinem Grund gibt es ja in der Schweiz eine Armee und einen Zivilschutz, wo eben in Katastrophenlagen eingesetzt werden. So eine Organisation fehlt uns.
Also was in einem ersten Moment haben wir Leute, also wir haben ein sehr gut ausgebautes Feuerwehrwesen. Wir haben verschiedene, was man nicht unterschätzen darf, sind unsere Gemeinden mit ihren wirklich gut ausgebauten Strukturen. Und von dem her die ersten Einsatzmittel haben wir. Was bei uns ein grosses Problem ist, ist das sogenannte Durchhaltevermögen. Wenn ein Ereignis mehr wie so lange dauert, dann würden wir müde. Wir haben zu wenig Leute. Und dann kommt in so einem Fall, wenn ihr Schweiz an Front für weh müde wird, dann kommt hinten der Zivilschutz und übernimmt dort. Oder aber, wenn also eine Frontorganisation überlastet ist, dann kann man beispielsweise die Armee noch einsetzen, dann wird der Schweiz die Armee angefragt. Das ist dann ein Mittel, das subsidiär der Kanton zur Verfügung gestellt wird. Und über diese Durchhaltefähigkeit verfügen wir nicht, weil wir an und für sich von der Ressourcenlage her, von den Rettungs- und Hilfsorganisationen, dort nicht gleich opulent aufgestellt sind wie unsere Nachbarn.
Würden denn oder könnten wir uns denn auf Unterstützung aus dem Ausland, also sprich insbesondere natürlich Österreich und Schweiz, verlassen in so einem Katastrophenfall, eben ein Erdbeben oder ein grösseres Ereignis, das stattfindet und wir eben unsere Organisationen überlastet?
Also aufgrund von den Erfahrungen, die wir jetzt die letzten Jahre gemacht haben, insbesondere die Erfahrung, die wir in der Pandemie gemacht haben, bin ich persönlich der Überzeugung, dass wenn die Schweiz oder auch Österreich Möglichkeit hat und Möglichkeit hat, man hat selber noch Ressourcen, man ist nicht selber schon überlastet, solange dass die Länder die Möglichkeit haben, dann dürfen wir davon ausgehen, dass die auch die Hilfestellung am Land zukommen. Aber wenn wir eine Konstellation haben, die natürlich auch ihre System überfordern, dann ist das nicht hundertprozentig, dass ein Teil von dem weniger, wo man dann noch hat, ins Liechtenstein geschickt würden. Und von dem her, dass das absolut sicher ist, ist möchte ich nicht behaupten. Ja.
Also man muss aber wissen, es ist schon Freiwilligkeit, die Abkommen. Es steht drin, im Abkommenstext drin, dass es freiwillig ist. Also da sind wir eigentlich wirklich auf Gutwill von den Nachbarländern oder von den umliegenden Ländern angewiesen. Oder? Und ich denke, Gutwill hat man dann halt mehr, wenn wir tendenziell beweisen, dass wir wirklich das, was in unserer Macht steht, vorgesorgt haben. Oder? Also wenn wir halt sagen, komm, wir haben eigene Ressourcen aufgebaut, wir haben eigene Ressourcen ausgebildet, aber es langt uns nicht, weil wir ein kleiner Staat sind, ist es vielleicht eher dann verständlich von einem umliegenden Land, als wenn wir sagen, ja, wir haben jetzt da uns eigentlich zurückgegeben, wir haben ja Feuerwehr, oder? Aber den Rest haben wir eigentlich ein bisschen vernachlässigt. Und jetzt, wir haben ja dann gedacht, dann kämen dann hier. Oder? Ich glaube, dort ist dann aber jetzt der Unterschied der Kommunikation.
Und das ist ja dann auch der Grund, Doris Quadri, wir haben ja nicht nur die ganze Thematik Katastrophen oder mögliche Katastrophenszenarien angeschaut in dieser Studie, drin, sondern machen ja auch einen Vorschlag, wie man das eben optimieren könnte. Kann man das mal skizzieren? Wie würde denn so eine bessere Vorsorge auslösen, dass man personell besser aufgestellt werden, das Durchhaltevermögen grösser werden könnte?
Also wir haben uns einfach überlegt, ja, was ist Liechtenstein tauglich, oder? Also eben, dass man jetzt Liechtensteiner in Schweizer Zivilschutz checkt, haben wir dann uns überlegt, ist wahrscheinlich politisch nicht so durchsetzbar oder ist vielleicht auch nicht so nötig. Aber was sicher im Land gut dient, ist eine gewisse Sensibilität in der Breite und mehr Leute, die einfach eine Ahnung haben von diesen Themen. Und darum haben wir uns überlegt, wäre es doch eigentlich eine gute Sache, wenn wir eine Ausbildung schaffen täten, wo Leute entweder als Vollzeitausbildung, so irgendwie, sagen wir, Grössenordnung 4 Wochen, eine Ausbildung könnten machen im Bevölkerungsschutz, wo dann auch bezahlt ist, also wo man einen Sold bekommt. Oder man könnte sie vielleicht auch modular dann aufbauen für Leute, die im Berufsleben sind, dass man sieht, okay, Freitag, Samstag, vielleicht hätten die Unternehmen so gerne das unterstützen, dass man gewisse Leute Freitag, Samstag einmal über einen gewissen Zeitraum freistellt oder die Arbeitszeit zahlt und sieht, okay, machen wir die Ausbildung im Bevölkerungsschutz. Und da könnte man dann Sachen vermitteln, wie eben Samariterwesen oder Erste-Hilfe-Kurs machen. Man könnte Brandschutz, man könnte eben vielleicht aufs Thema Schutzwald anschauen, man könnte ganz unterschiedliche Themen einpacken, die einfach relevant sind für den Bevölkerungsschutz oder eben das Thema Blackout mal anschauen, was dort abgeht. Dass man einfach eine Sensibilität entwickelt und die Leute mal auch fordert in diesen Gebieten. Was nachher kommt, wäre dann, dass man entweder könnte man dann die Leute, die die Ausbildung machen, rekrutieren für die Hilfs- und Rettungsorganisationen, weil die haben ja zum Teil auch Rekrutierungsprobleme und können nicht so gut die Leute, je nachdem, dass man der Rettungs- und Hilfsorganisationen wo bestand, dass man die Möglichkeit gibt, um aus dem Pool von den Interessenten oder von denen, die die Ausbildung machen, Leute rekrutiert. Oder die zweite Option wäre dann, aber die werden noch verpflichtend, wenn man die bezahlte Ausbildung gemacht hat, dass man entweder eben in eine bestehende Rettungsorganisation eintretet oder so sich in einen Reservistenpool eintragen lässt. Und wir stellen uns das so vor, dass man die Reservisten dann auch dort eintritt und immer wieder aufbietet für Wiederholungskurs. Dass man bei den Reservisten dazu eintritt, was kann sie? Vielleicht ist jemand im medizinischen Bereich gut, vielleicht ist jemand Backerführer, was auch immer, oder? Dass man die dann auch spezifisch aufbieten kann. Eben, wenn man jetzt zum Beispiel ein Contact Tracing braucht, dass man dann vielleicht eher die Leute anschreibt, die im medizinischen Bereich sind. Also, dass man wirklich einen Pool hat von Leuten, wo man im Katastrophenfall schnell aktivieren kann. Und der Clou von dem Reservistenpool müsste dann sein, dass man dann dort eine Dienstpflicht hat. Also wenn man im Reservistenpool ist und angeschrieben wird von einem Dienst, dass man dann effektiv wie im Schweizer Zivilschutz eine Pflicht hat, um dann auch zu kommen. In den Reservistenpool könnte man natürlich auch Leute einhintun, die vielleicht mal in einer Hilfs- und Rettungsorganisation gewesen sind, ehemalige Feuerwehrleute zum Beispiel, die eine gute Ausbildung genossen haben und vielleicht aus zeitlichen Gründen nur mehr konnte, aktiv bei Feuerwehr sein, dass man die dort drin nimmt, dass man die dann auch wieder aktivieren könnte. Oder ehemalige Rettungssanitäter etc. Also so hätte man wenigstens einen Pool, der beim Amt für Bevölkerungsschutz angesiedelt sein müsste, den man bewirtschaften könnte, wo man doch dann eine größere Zugriffskapazität hat von Leuten, die man dann relativ schnell aktivieren könnte.
Spannende Idee, ungewohnt für Liechtenstein, Herr Banzer. Was halten Sie davon? Ist das etwas, was sinnvoll wäre für Liechtenstein?
Also was ich zuerst vielleicht noch vorweg unbedingt unterstreichen möchte, ist das, was Doris da einleitend gesehen hat, was die landesspezifische Herausforderungen sind. Und zwar unsere Herausforderung ist ja, dass wir, wie ihr schon seht, in einer außerordentlichen Lage immer Hilfe von außen brauchen. Aber dass man die Hilfe von überkommt, muss man nachweisen, dass wir das Menschenmögliche unternommen haben, um uns selber zu helfen, um uns selber zu organisieren. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung. Und das Zweite ist, wenn man Hilfe erwartet, man muss Hilfe anbieten können. Im umgekehrten Fall. Und auch dort muss man Fähigkeiten haben, wo anderen nützlich sein kann, wo wir irgendwo auf der Welt in Einsatz bringen können. Und vor dem Hintergrund sind wir gefordert. Ich bin auch überzeugt, unser Land muss noch mehr tun, um sich selbst helfen zu können. Und wir müssen auch noch etwas mehr tun, um anderen helfen zu können. Also die Feststellung, das ist, glaube ich, muss eine Grundgrösse sein bei der Entwicklung des Bevölkerungsschutzes im Fürstentum Liechtenstein. Die Idee, wie sie jetzt aufgezeigt worden ist, von Stiftung Zukunft.li, basiert ja an und für sich im Grundsatz auf dem, was wir machen. Und wenn ich sage, auf dem, was wir bis jetzt machen, Bevölkerungsschutz ist bei uns grundsätzlich eine freiwillige Angelegenheit, eine freiwillige Institution. Also die neuen Rettungs- und Hilfsorganisationen, die wir haben, die rekrutieren sich aus Freiwilligen. Und das Freiwilligmodell ist jetzt im ersten Moment auch da an und für sich Basis. Man kann freiwillig sein und das andere. Oder man kann den Kurs oder die Grundinstruktion, die treten man freiwillig an. Und von dem her ist das sicher etwas, was im Moment unser Empfinden, in unsere Vorstellungen recht gut passt. Und von dem her kann ich mir auch vorstellen, auch gesellschaftspolitisch so weit akzeptiert ist. Die Herausforderung beim Modell wird einfach sein, wird das Angebot freiwillig auch entsprechend angenommen. Es wird sicher die Herausforderung sein, weil die Möglichkeit, wenn wir jetzt schauen, eben mit den neuen Rettungs- und Hilfsorganisationen, die recht breit aufgestellt sind, verschiedene Tätigkeitsbereiche abdecken, die Rettungs- und Hilfsorganisationen, die merken Tag für Tag, was es für eine Herausforderung ist, freiwillig Leute zu rekrutieren, wie viel Energie, dass da aufgewendet werden muss. Und das wird auch bei diesem Modell sicher die grosse Herausforderung sein, die Freiwilligen so weit zu bringen. Ja.
Freiwilliger Dienst, also ein obligatorischer Dienst, wäre ja auch denkbar. Oder ist das etwas, wo einem liberalen Gedanken von der Stiftung widerspricht, wenn man sagt, das muss obligatorisch sein?
Nein, ich glaube, es täte uns nicht widersprechen. Wir sagen auch, wenn es freiwillig nicht funktioniert, dann kann man es auch obligatorisch oder sollte man es sogar obligatorisch machen, wenn man uns darauf einigen kann, dass wir in dem Bereich zu wenig tun, dann sind wir der Meinung, dann machen wir mehr da. Und wir haben einfach gesagt, zuerst probieren wir es mal nochmal freiwillig und zwar mit einem anderen Ansatz. Ich glaube einfach, dass eben gerade bei der bestehenden Hilfs- und Rettungsorganisation aber jetzt das Problem ist, dass man vielleicht eben durch die Vereinsstrukturen, die die haben, vielleicht gewisse Leute den Zugang dort nicht haben oder irgendwie keine Zeit haben, um regelmäßig sich engagieren, so in diesem Bereich, und vielleicht gerne über eine andere Schiene helfen denen. Und was uns sehr wichtig ist, ist wirklich, dass bei der Grundausbildung, die wir da vorschlagen, dass das so einen persönlichen Nutzen hat. Also, dass ich nachher das Gefühl habe, als junger Mensch oder auch als älterer Mensch, wenn ich die Ausbildung mache, bringt mir das auch persönlich etwas für mein Umfeld. Also, ich fühle mich dann vielleicht auch sicherer, wenn ich irgendwann einen Verkehrsunfall herkomme. Ich fühle mich vielleicht sicherer, wenn ich einen Christbaum brennt daheim. Also, dass man dort auch die Leute einfach befähigt, um auch im eigenen Umfeld irgendetwas zu tun. Und ich denke, nur schon eh dann die Sensibilität erhöhen und die Resilienz von der Bevölkerung stärken. Und ich glaube, wenn man es attraktiv macht, wirklich mit attraktiver Kursinhalt und ohne besoldet, dass es gerade dann zum Beispiel für Leute, die jetzt nach einer Lehre oder eben nach einem Gymi vielleicht ein paar Wochen Zeit haben, bis ein Studium anfängt, dass es dort könnte eine attraktive Zwischenlösung sein, eine bezahlte Zwischenlösung, die sie gerne machen könnten. Und wenn danach kommt, dass du in den Reservistenpool hingehst, wo du vielleicht gewisse Wiederholungskursen musst machen, aber wo da überschaubar sind und nicht wöchentliches Feuerwehrtraining sind, dass man dort dann eher den Zugang hat.
Grundsätzlich schaut es ja nicht schlecht aus für ein freiwilliges Programm, also zumindest gemäß einer Online-Umfrage vom Vaterland, die hat irgendwie Ende Mai, Anfang Juni stattgefunden, etwa 1000 Leute haben mitgemacht und die Frage hat gelautet, würden sie sich freiwillig für den Bevölkerungsschutz engagieren? Etwa die Hälfte, knapp über die Hälfte sagen ja, ich würde mitarbeiten, ein Teil davon sieht ja, kommt darauf an, wie viel Kohle dass ich dafür überkomme und knapp die Hälfte sieht, nein, dafür gäbe es die offizielle Stelle. Das sind jetzt das Zahlen, wo ihr sagen, da können wir wahrscheinlich etwas anfangen oder ist das eher enttäuschend? Emanuel Banz.
Die Frage ist einfach, wie repräsentativ dass die Zahlen sind.
Das ist eben eine Online-Umfrage, genau.
Das ist eine Online-Umfrage und im ich würde so sagen, das Gute meldet sich dann recht salopp schnell einmal. Ob es dann auch so weit umgesetzt wird, das ist die Frage. Wir sind jetzt aktuell dran, den Gemeindeschutz am Aufbauen. Das ist so eine Alternative zum Zivilschutz, wo eben entsprechende Leistungsaufträge beim einen oder beim anderen Ereignis übernehmen sollte und übernimmt. Und dort haben wir einfach den Anspruch, wie anspruchsvoll dass es ist, freiwillig Leute zu rekrutieren, die sich effektiv in Dienst vom Bevölkerungsschutz stellen.
Jetzt beim Gemeindeschutz, Doris Quadra, Sie sind in dem Gemeindeschutz. Entspricht das den Qualitätskriterien, die Sie sehen für eine Organisation?
Ja, also es kommt jetzt, gerade wenn wir die Studie vorstellen, viel Trickmeldung. Wir machen jetzt ja einen Gemeindeschutz, also braucht es das alles nur. Und ich muss zwar sagen, ich finde den Gemeindeschutz super, ich finde gut, dass man das macht und ich finde, ich unterstütze das sehr und ich bin selber aktiv dabei. Was uns auf einmal bewusst sein ist, dass es natürlich nicht die Kapazität von einem Zivilschutz der Schweiz hat, also es ist absolut von Ausbildung her nicht vergleichbar. Also ich habe einen Tag Grundkurs gehabt und jetzt 4 Abende im Jahr, wo wir uns treffen, zum der Notfalltreffpunkt, wo dann eben im Fall von einem Blackout zum Beispiel aktiviert werden, dann aufrechtzuerhalten. Also wir haben nur ganz einen kleinen Teil, wo der Gemeindeschutz im Moment abdeckt. Also das ist nicht vergleichbar mit dem Schweizer Zivilschutz. Und darum eben denke ich, Gemeindeschutz ist ein super Schritt, aber man immer so sagen, man hat in der Kürze etwa 280 Leute können rekrutieren in allen Gemeinden für den Gemeindeschutz. Finde ich jetzt nicht so schlecht fürs erste Mal, oder? Aber klar, ich finde, es ist ein Anschritt, es ist auch Sache, die man sicher muss weiter aufbauen muss, aber ich glaube nicht, dass es das andere bei unserem Vorschlag ausschließt. Und ich glaube auch immer noch, dass man, wenn man dort mit einer attraktiven Lösung kommt, dass man dort doch gewisse Leute könnte, rekrutieren und zu Ködern bringt, auch junge Leute vor allem.
Jetzt kann man sich ja verlassen darauf auf Leute, die einem im Notfall unterstützen oder im Krisenfall, im Katastrophenfall. Was kann denn jeder Einzelne für eine Krisenvorsorge betreiben als private Personen? Was sollte man haben? Also früher hat es einmal gesagt, ich hatte einen Spruch noch im Ohr, kluger Rat, Notvorrat. Sind das Sachen, die immer noch gelten? Und wo finde ich die Informationen, wenn ich sie brauche?
Selbstverständlich. Ganz zentral, und das wird hier in dieser Studie noch einmal rausgestrichen und für eine Feststellung sind wir natürlich außerordentlich dankbar. Bevölkerungsschutz ist nicht die Angelegenheit einer Behörde, ist nicht zuallerletzt die Angelegenheit eines einzelnen Amtes, sondern Bevölkerungsschutzbetriebe kommen noch als Gesellschaft insgesamt. Und wenn ich sage als Gesellschaft insgesamt, dann fängt der Bevölkerungsschutz beim Einzelnen an. Und zwar in dem, dass er sich halt auf die einen und anderen Gefährdungen, auf die einen und anderen Bedrohungen, auf die einen und anderen Events, die im Leben anstehen, persönlich vorbereitet. Und das mündet dann eben in dem Begriff Eigenverantwortung. Zuerst einmal ist man für sich selber verantwortlich, in den allermeisten Situationen übrigens. Und die öffentliche Hand, die ist dann subsidiär tätig. Also was kann der Einzelne nicht machen, wie muss der oder andere unterstützt werden, dass es funktioniert. Und darum selbstverständlich, es ist die Erwartung von Seiten vor öffentlicher Hand, dass sich jeder mit diesen Fragen auseinandersetzt. Und wenn wir jetzt Not- und Mangellagen und bei ganz vielen Ereignissen, das Erste, was nun mal funktioniert, ist die Versorgung. Und der Spruch «Kluger Rat, Notvorrat», wo man vor 100 Jahren schon gebraucht hat, dort sogar eine Kerngrösse gesehen vom Überleben, wer der Kern nicht folgen hat, er hat sich schwer getan, der Winter durch. Der gilt heute nur genau in gleicher Form, aber dass man mindestens für eine Woche persönlich vorgesorgt hat mit dem Wichtigsten, es ist auch heute noch eine Grundgrösse im Bevölkerungsschutz. Und den kann man auch nicht nie anders organisieren. Also wir haben jetzt gesehen, sei es im Rahmen von Covid, aber jetzt zur Vorbereitung für Energiemangellage, gerade in dieser vernetzten Welt, wo wir jetzt sind, würden eben die ganzen Prozessketten, Lieferketten und noch ungleich weniger funktionieren als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren. Umso wichtiger ist, dass man das, was man dringend braucht für einen gewissen Zeitraum, selber daheim vorhaltet.
Mit denen Ratschläge würde ich gerne jetzt für heute schliessen. Wir haben jetzt den ganzen Komplex von Naturkatastrophen gestreift in den letzten ja, rund 50 Minuten, wo wir da dran sind. Menschengemachte Risiken und was es für Liechtenstein jetzt überbrücht, damit man Krisen und Katastrophen besser meistern kann. Und das Wichtigste ist, jeder kann selber auch vorsorgen. Das Thema gibt noch ganz viel her. Die Studie von Stiftung Zukunft.Lidia ist eine super Basis für ganz viele grundsätzliche Fragen, die wir im Liechtenstein uns stellen müssen, damit wir im Fall von einer Katastrophe mit möglichst wenig Schaden davon kommen. Am Emanuel Banzer, am Leiter vom Amt für Bevölkerungsschutz und der Doris Quaderer von Stiftung Zukunft.li, sage ich herzlichen Dank da für die Zeit und für die ganz spannende Diskussion, die wir da geführt haben. Wer sich weiter ins Thema einlesen wird, denen empfehle ich die Lektüre von dieser Studie «Bevölkerungsschutz – Was bedroht, wer schützt?». Die Studie gibt es wie immer auf der Webseite von stiftungzukunft.li zum gratis Anladen, dort wo alle anderen Publikationen von Stiftung zu finden sind. Ganz einfach mit der Stiftung in Kontakt bleiben über das Jahr durch, das kann man auch auf Instagram einfach nach Stiftung Zukunft suchen und dann folgen. Und Podcasts, die finden ihr auf Spotify oder bei Apple Podcasts und natürlich auch auf der Webseite von Stiftung Zukunft. Mein Name ist Sigvard Wohlwend. Im Namen von Stiftung Zukunft.li sage ich Dankeschön fürs Zuhören und auf Wiederhören.